Guten Morgen. Ich bin der Yannick. Ich bin Teil vom Pastoralteam von Kirche, die bewegt. Und ich darf euch heute noch mal ein bisschen neu reinnehmen in der Themenreihe, in die wir gerade drin stecken. Und ich weiß nicht, wenn ihr die letzten Wochen da wart, habt ihr es vielleicht mitbekommen. Unser Thema ist gerade so ein neuer Geist. So bis Pfingsten, wo wir uns damit beschäftigen, wie Gott quasi oder der Heilige Geist Dinge neu macht, was neu gemacht wird, wie Gott das neu macht. Und das ist ein bisschen das Thema. Und ich weiß nicht, ob du sagst, ah, Geist Gottes, Heiliger Geist. Wir haben das gerade ja auch so gesungen, so Praise the Father, the Son and the Holy Spirit. So, auf Deutsch haben wir es gesungen, ne? Irgendwie preist, hört sich für mich so englisch an. Preist den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich weiß nicht genau, was so deine Assoziationen sind, was so deine Gedanken sind, ob du damit schon voll was anfangen kannst oder nicht. Ich würde es so runterbrechen, so wie als Christinnen und Christen, wir erleben Gott auf drei unterschiedliche Art und Weisen. Wir erleben Gott als über uns, also Gott als ein Schöpfer, der uns gemacht hat. Vielleicht wie so ein liebender Vater, der uns versorgt, das ist so Gott über uns. Dann Gott bei uns, das ist für uns Jesus Christus. Das ist Gott, der Mensch geworden ist, der uns auf Augenhöhe irgendwie begegnet ist, der sich solidarisch zeigt, der sich für uns einsetzt, der bei uns ist und mit uns geht. Und Gott in uns eben. Gott in uns ist dann der Heilige Geist. Und Geist ist halt wie so eine Kraft, die wir spüren können, die uns bewegt, die uns vielleicht tröstet, die uns auch belebt. Und vor zwei Wochen haben wir schon so ein bisschen was auch darüber erzählt. Wir hatten das Thema Geist der Wahrheit, weil wir Gott erleben in uns als Gott, der Dinge aufdeckt, der Dinge vielleicht befreit. Aber heute geht es noch einen Schritt weiter. Und heute ist eigentlich so ein bisschen, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregter als letztes Mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt so das Fundament gerade. Und zwar heute geht es um den Geist der Liebe. Der Heilige Geist als Geist der Liebe. Könnt ihr euch schon mal zurücklehnen, das ist ja ein schönes Thema. Die Liebe, das ist ja, das hört man ja gerne. Bevor wir so in das Thema reinstarten, möchte ich noch eben beten. Gott, danke für den Morgen, danke für ja, die Zeit, die wir bis jetzt schon hatten, auch so in deiner Gegenwart. Ich lege dir jetzt auch so diese Predigt hin, so die nächsten Minuten. Mach du damit, was du möchtest. Ich möchte dir das so hingeben als Geschenk und ich bitte dich, dass du, ja, dass du sprichst, dass du sie gebrauchst und ja, dass ich einfach das sage, was ich sagen soll und das, was ich nicht sagen soll, nicht sage. Ich möchte mich gerade so in dich hineinlegen und bitte dich, dass du, ja, dass du diese Zeit segnest, die wir zusammen haben. Amen. Ich habe uns heute einen Bibeltext rausgesucht aus einem Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat an eine Kirchengemeinde in Rom. Und Paulus, das ist so ein gelehrter Typ, der sich sehr so auskennt. Und in diesem Brief an diese Gemeinde in Rom, da führt er so ziemlich krass aus, so was er so glaubt. Und irgendwann fällt dieser eine Satz, und das ist so der Satz, um den wir uns heute so drehen werden. Und zwar schreibt er in Römerbrief Kapitel 5, Vers 5, da steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn wir Heiligen Geist erleben, wenn wir Gott in uns erleben, dann hat das irgendwie was auch mit dieser Liebe zu tun. Also der Geist ist in uns gegossen und darin erleben wir ja die Liebe Gottes. Die ist irgendwie mit diesem Geist, das gehört irgendwie zusammen. Und das ist so ein kleiner Satz, den Paulus da so fallen lässt in so einer ganzen Argumentation, wo es eigentlich so um Versöhnung geht, wo er so dieser Kirchengemeinde erklärt, so ja, die Beziehung zwischen uns und Gott, das ist eine versöhnte Beziehung. Das ist eine Beziehung, die auf Liebe fußt. Und ein bisschen später schreibt er dann, das lese ich auch noch vor, nicht einmal für einen Gerechten will einer sterben. Für eine gute Sache allenfalls mag einer sogar sein Leben aufs Spiel setzen. Gott jedoch zeigt seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also niemand will sterben, natürlich nicht, auch nicht für eine gute Sache. Vielleicht setzt mal einer sein Leben aufs Spiel für was wirklich irgendwie wertvoll ist. Aber dass Jesus gestorben ist am Kreuz, darin zeigt sich, wie krass Gott uns liebt. Also Fun Fact, wenn du dich immer mal gefragt hast, was haben Christinnen und Christen eigentlich mit diesem Kreuz am Hut, warum ist das so interessant für die? Das ist der radikalste Liebesbeweis. Jemand, der für einen stirbt, radikaler geht es eigentlich nicht. Und diese Liebe Gottes, die erleben wir ausgegossen in unsere Herzen. Den Heiligen Geist. So viel erstmal zur Theorie. Das packen wir jetzt schon mal hier so auf die Seite. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Ich habe zwei Fragen heute in der Predigt, die ich mich so beschäftigen will oder uns beschäftigen will heute. Das eine ist, aber was ist denn jetzt eigentlich genau Liebe? Und das zweite ist, und was hat das jetzt mit uns zu tun hier? Wir sind ja nicht in Rom hier. Was hat das mit uns zu tun? Woran denkst du als erstes, wenn du Liebe hörst? Was sind so deine ersten Gedanken? Vielleicht denkst du an Ryan Gosling und Rachel McAdams in Notebook. Vielleicht denkst du auch nur an Ryan Gosling, Rachel McAdams. Oder Elizabeth und Mr. Darcy. Oder du denkst an einen Partner oder Partnerin. Vielleicht denkst du auch an Freunde oder an dein Hobby oder an deine Kinder oder deine Eltern. Und ich finde, wenn ich das so aufzähle, da merkt man schon so, irgendwie da liegt so ein bisschen so der Hund auch schon begraben. Ich liebe meinen Vater, liebe ich ja anders als mein Lieblingsessen, liebe ich ja anders als meine Frau. Also so irgendwie passt das ja, also es ist ja eine andere Liebe. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass die deutsche Sprache sehr genau und ordentlich sein kann so. Wir haben auch Wörter für so komische Sachen, die scheinbar andere Länder nicht haben, sowas wie Vorfreude oder Weltschmerz oder so. Und wenn wir kein Wort für was haben, dann können wir das so kombinieren. Die Tage waren Freunde da, die aus Lateinamerika kommen, die nicht so mega gut Deutsch sprechen. Und da haben wir uns auch darüber unterhalten, wie lustig das ist, das Wort Schildkröte. Das ist so ein Frosch und der hatte irgendwie ein Schild, eine Schildkröte oder Handschuh. Und das geht dann noch weiter, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Kraftfahrzeug, Haftpflichtversicherung. Also die Deutschsprache kann sehr viel, wenn sie will. Aber für das, was ich empfinde, für meinen Papa, für mein Lieblingsessen, für meine Frau, da habe ich dieses Wort Liebe. Aber die alten Griechen, die hatten tatsächlich 6 unterschiedliche Wörter, die alle was beschreiben, was wir vielleicht mit Liebe beschreiben würden. Das ist einmal das Eros. Das ist die Ryan-Gosling-Liebe quasi, der Eros. Dann gibt es aber auch noch Philia, Storge, Agape, Pragma und alles. Andere Facetten von Liebe, andere Schwerpunkte, andere Gefühle, die vielleicht irgendwie Teil davon sind und andere Arten. Und dieser Paulus, der seinen Brief an die Römer geschrieben hat, der hat es auch auf Griechisch geschrieben. Und ich möchte heute 2 dieser Wörter mal was genauer anschauen, von diesen 6 Wörtern, die es da so gibt in diesem Pool. Und so ein bisschen entdecken, so was ist eigentlich Liebe. Und das erste Wort, mit dem ich mich beschäftigen möchte, ist das Eros. Oder der Eros, die Eros, wie auch immer. Und Eros ist das Gefühl, dass wenn du jemanden siehst und du merkst, so deine Brust zieht sich so ein bisschen zusammen, dein Gesicht wird warm, wahrscheinlich rot auch. Dein Herz schlägt schneller. Und auf einmal ist es dir ganz, ganz wichtig, wie du aussiehst. So, du drehst dich so, Bauch einziehen oder so, keine Ahnung. Du kannst kaum klare Gedanken fassen, weil du schlabberst mit deinem Kaffee. Und da ist so eine Leidenschaft auf einmal da, ja. Das Wort Erotik kommt auch davon, das gehört auch so mit dazu. Da ist so ein hingezogen fühlen, sich angezogen fühlen, da ist eine Aufregung, Berührung, die irgendwie so kribbelt. Das ist vielleicht auch das Erste, was wir so im Kopf haben, wenn wir an Liebe denken. Und Eros ist wahrscheinlich das Gefühl, was so dafür sorgt für die meisten Beziehungen, die so gestartet werden. Und das Fehlen vom Eros ist wahrscheinlich auch der Trennungsgrund Nummer 1. Ich bin halt nicht mehr verliebt, sorry. Wir können ja Freunde bleiben, weil der Eros fehlt. Und da ist so eine unfassbare Kraft drinter. Ja? Also Eros bringt Leute auf die Straße. Ich weiß nicht, ob ihr es gestern mitbekommen habt. Der erste FC Saarbrücken ist in der Relegation. Wie heißt das? Relegation, dankeschön. Da war Eros, da war Leidenschaft. Da waren Herzen, die hochgeschlagen sind, die Münder, die gebrüllt haben. Das macht, dass Leute wach werden, dass Menschen zusammenkommen, dass Menschen aufstehen. Troja wurde angeblich zerstört wegen Eros. Und manche Menschen im hohen Alter erzählen auch davon, von dem Eros, den sie erlebt haben als junger Mensch. Da war diese eine große Liebe, da waren Gefühle da, die irgendwie ganz prägend waren für den Rest des Lebens. Und diese Kraft, dieser Eros, hat aber auch so ein bisschen so eine Kehrseite. Eros lässt ganz viele Herzen höher schlagen, aber er bricht auch ganz viele Herzen. Und diese Leidenschaft kann auch ungesund werden, ja. Wenn Grenzen überschritten werden von Menschen, wenn Eifersucht getriggert wird, toxische Abhängigkeiten, die sich irgendwie ergeben, aufgrund dieser Leidenschaft, die auch Menschen kaputt macht. Und wenn man nicht aufpasst, ja, Leidenschaft, die brennt, die kann auch ausbrennen. Und so die dunkelste Kehrseite des Eros liegt vielleicht darin, dass wenn mein Gefühl der Leidenschaft mir auf einmal wichtiger ist als die Person, die dieses Gefühl bei mir auslöst. Wenn mein Gegenüber eigentlich nur so eine Art Lieferantin ist oder so Dienstleister für mich und mein Gefühl. Und so sehr dieser Eros eben Menschen verbindet, so sehr kann das auch ein Motor sein für so ekelhafte Eigenschaften, die wir haben. Und Paulus hat seinen Brief an die Römer, habe ich ja gesagt, auf Griechisch geschrieben. Und Paulus verwendet immer ein Wort, ein einziges Wort, eins dieser sechs. Und es ist tatsächlich nicht Eros. Paulus spricht von, und alle, die jetzt schon länger Christinnen und Christen sind, die wissen es wahrscheinlich vielleicht auch, haben die so eine Idee, aber ihr tut jetzt bitte überrascht, Paulus spricht von Agape. Dankeschön. Habt ihr bestimmt schon mal gehört vielleicht. Agape gilt als die selbstlose Liebe, als die bedingungslose Liebe. Es ist eine Liebe, die sich nicht so an den eigenen Interessen und Wünschen und Vorteilen orientiert, sondern auch eigentlich am Glück der geliebten Person. Es gibt ein gutes Zitat, was das so zusammenfasst, von Dietrich Bonhoeffer. Das habe ich uns mal mitgebracht. Und zwar, Liebe will nichts vom anderen, sie will alles für den anderen. Das ist diese Agape-Liebe. Sie will nichts vom anderen, sie will alles für den anderen. Und da ist dann auch irgendwie so ein bisschen der Punkt. Bei anderen Formen der Liebe, da gibt es immer so eine Bedingung davor, ja? Bist du eigentlich Familienmitglied? Habe ich Spaß mit dir? Bist du attraktiv aus meinen Augen, ja? Dann wird so, kann man so aufteilen in nach links swipen, nach rechts swipen. Passt mir nicht. Aber die Agape-Liebe ist irgendwie besonders. Die ist irgendwie anders. Die tickt anders als diese anderen Formen der Liebe, die anderen Begriffe, wofür die Griechen so Wörter haben. Denn diese Agape-Liebe, die unterscheidet nicht zwischen würdig und unwürdig. Und das ist eigentlich das, was sie ausmacht. J.D. Vance, der US-amerikanische Vizepräsident, hat vor einigen Wochen mal gesagt, dass seine christliche Nächstenliebe gilt zuallererst seiner Familie, dann seinen Menschen seiner eigenen Nationalität und dann dem Rest der Welt sozusagen. Und der neue Papst, Leo, hat darauf getweetet, auch also zum Zeitpunkt, wo er noch nicht Papst war, hat er getweetet, Vance liegt falsch. Und das ist erstmal kein politisches Statement unbedingt, das ist auch keine Meinung, sondern es ist tatsächlich Fakt. Also im Neuen Testament, das Neue Testament interessiert sich nicht für Philia, Storge, Eros, Pragma. Das Neue Testament verwendet ein Wort für Liebe. Und es ist eine Liebe, die eben nicht unterscheidet zwischen unwürdig und würdig, zwischen drinnen und draußen oder zwischen Nationalitäten, Geschlechtern, Religionen, Identitäten, Alter und noch nicht mal zwischen Freund und Feind. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Agape hängt sich nicht an das, was wertvoll ist, oder Agape hängt sich nicht an das, was es für liebenswert hält, sondern Agape selbst schafft Wert, indem es liebt. ergab es nicht die Liebe, die man sich verdienen muss, wofür man erst irgendwie wertvoll sein muss, was auch immer das dann heißen soll, oder liebenswert sein muss, sondern es ist umgekehrt. Der Wert entsteht durch das Geliebtwerden. Ich werde geliebt und auf einmal erlebe ich einen Schatz, den ich vorher nicht erlebt habe. Und jetzt kann man natürlich sagen, ah, okay, Eros ist also diese leidenschaftliche Liebe, da ist irgendwie Spaß, da ist Action. Agape ist dann so die trockene, aufopfernde Liebe, irgendwie so ein Pflichtgefühl. So, Eros ist Leidenschaft und Agape ist dann mehr so Leiden, so, keine Ahnung. Aber das passt auch nicht. Eros und Agape, die leidenschaftliche Liebe und die bedingungslose Liebe, das sind keine Gegensätze, die sind nicht unvereinbar. Die sind aber unterscheidbar, weil die sind auch verwandt. Ja, der beste Eros, die beste leidenschaftliche Liebe ist die Liebe, die sich auch am Gegenüber orientiert, die auch am Glück des Gegenübers interessiert ist. Und die beste Agape ist auch die Agape, die leidenschaftlich ist, weil das ist ja nicht emotionslos. Der Unterschied ist nur, und das ist quasi so der Satz, womit ich es zusammenfassen würde, Eros sucht Glück mit dem anderen Menschen und Agape sucht Glück für den anderen Menschen. Eros sucht Glück mit dem anderen, Agape sucht Glück für den anderen. Vielleicht kennst du das in so kitschigen Filmen, wenn dann so eine Situation kommt und dann, weiß ich nicht, dann die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur hat dann irgendwie jemand, also ihr wisst schon, Ryan Gosling und Mac Adams kommt zusammen. Und dann ist da aber noch eine andere Person, der auch vielleicht so gebuhlt hat um die Liebe und sagt dann am Ende, Hauptsache sie ist glücklich. Hauptsache sie ist glücklich, auch ohne mich. Und alle anderen denken, ja genau, bla bla, als ob. Aber genau das ist so dieser Scheideweg zwischen Eros und Agape. Agape kann das tatsächlich sagen. Selbst wenn du nicht mit mir glücklich wirst, immerhin wirst du glücklich. Das ist so Liebe. Was hat das mit uns zu tun? Denn die bedingungslose Liebe, diese Agape-Liebe Gottes, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott liebt dich. Und die Liebe Gottes ist keine Liebe, die sich orientiert an irgendeinem Wert, den du hast oder den andere dir zuschreiben. Das ist eine Liebe, für die musst du nichts leisten. Gott liebt dich, bedingungslos. Und das ist ein ganz besonderer, wichtiger Nebensatz, das ist eine Liebe, die du nicht verlieren kannst. Du kannst nichts tun, um Gottes Liebe zu vermehren, du kannst nichts tun, um Gottes Liebe zu verlieren. Paulus schreibt das 3. Kapitel später auch von unserem Text heute. Da schreibt Paulus in Römer 8, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Amen. Und genau diese Liebe interessiert sich eben nicht für Nationalitäten, für Familienzugehörigkeiten, wo du herkommst oder wo du hingehst, interessiert sich nicht für deine politischen Einstellungen, deine Identität. Und auch ganz wichtig, sie interessiert sich nicht dafür, was du von dir selbst denkst. Es ist völlig egal, ob du dich für liebenswert hältst oder nicht, Gott liebt dich. Wir müssen nichts tun, um von Gott geliebt zu sein. Das ist schon da. Das war gestern da, das ist heute da und das wird morgen sein. Aber die Liebe Gottes ist etwas, das in uns etwas tut. Weil ich weiß, dass ich geliebt bin, habe ich vielleicht einen Frieden in meinem Herzen, auch in Chaos-Situationen. Weil ich weiß, dass ich geliebt bin, gibt mir das Kraft. Geliebt sein macht stark. Ich war vor ein paar Tagen auf dem Lobpreisabend hier in der Stadt und da war auch ein katholischer Priester hier aus Saarbrücken. Und er hat ein bisschen was erzählt und ich muss so sagen, wenn du hauptamtlich in der Gemeinde, in der Kirchengemeinde arbeitest, dann musst du schon auch ein bisschen gaga sein, weil das ist schon auch nicht einfach nur ein 9-to-5-Job, sondern da irgendwie, man ist so mit seiner ganzen Existenz halt da drin. So. Ich bin halt nicht nur irgendwie der Pastor und dann ziehe ich irgendwie Na gut, ich habe jetzt keinen Talar an oder so, aber so, ich bin dann raus und dann bin ich auf einmal der Yannick, sondern ich bin irgendwie mit meinem ganzen Sein irgendwie hier. Und wenn du aber dich entscheidest, katholischer Priester zu sein, dann, also mein Respekt ist dann ein bisschen höher, weil das Level an Commitment und an Einsatz, da muss man sich schon wirklich berufen fühlen, um das zu machen. Und dieser Priester hat gesagt, dass er, als er jünger war, während des Gebets einmal diesen Satz so gehört hat in seinem Herzen, dass Gott gesagt hat, ich liebe dich. Und dass er dann gesagt hat, ja, und das war für mich der Moment, wo ich wusste, so, ich möchte Priester werden. Das war für mich der Moment, wo ich wusste, ich treffe diese Entscheidung. Und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt alle katholische Priester werden müssen, diejenigen, die es dürfen unter uns. Aber wie krass das ist, dass diese Begegnung mit der Liebe Gottes so einen Impact hat, dass man Lebensentscheidungen trifft und dass das Leben verändert. Und ich kann das nachvollziehen. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich irgendwie Pastor bin, sondern weil ich das auch erlebe, immer wieder und auch erlebt habe, dass wenn ich mich in die Arme Gottes fallen lassen kann und merke, ich bin aufgefangen und ich bin gehalten, dass das was verändert. Und ich weiß nicht, wo du herkommst. Als Kind bin ich geliebt worden in einem Elternhaus. Klar, es war nicht alles perfekt, aber es war trotzdem so, ich habe gespürt, dass ich geliebt wurde. Und wenn jetzt jemand daherkommt und mir so ein bisschen Anerkennung gibt, dann ist es nichts, wo ich sage, boah, jetzt stelle ich mein Leben auf den Kopf. Aber die Liebe Gottes ist eigentlich auch der Grund, warum ich hier stehe. Ihr hättet mich mal sehen müssen mit so 14, 15, ich hatte wirklich null Selbstvertrauen. Ich hätte mir das nie vorstellen können, irgendwo vorne zu stehen und zu anderen Leuten was zu reden. So, und es gibt für mich immer noch angenehmere Orte als eine Bühne. Aber ich traue mich hier zu stehen, weil ich weiß, ich muss eigentlich niemandem was beweisen. Ich muss eigentlich nicht mich hier anstrengen, damit du mich magst oder so. Ich muss auch Gott nichts überzeugen. Also Gott von nichts überzeugen. Denn Gott liebt mich. Und das ist egal, ob ich hier irgendwie verkacke oder nicht, ob ich hier vorne stehe oder nicht. Es ist eigentlich egal, was ich tue. Diese Liebe ist irgendwie da. Und das befreit mich dazu, auch hier stehen zu können. Es befreit mich dazu, durchs Leben zu gehen, Hoffnung zu haben. Es befreit mich dazu, Glauben zu haben, auch in schwierigen Momenten. Und es befreit mich auch dazu, zu experimentieren, Spaß zu haben, Sachen auszuprobieren, ohne Angst zu haben. Und es schafft auch einen Frieden in mir zu spüren, der nicht immer oben aufliegt, der nicht immer spürbar auch da ist, aber einen Frieden in mir, ja, der mir auch hilft, durch schwierige Momente zu gehen. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie Bibel lese viel oder dass ich irgendwann mal in meinem Leben mich hingesetzt habe. Das ist manchmal so die Vorstellung von manchen Atheistinnen und Atheisten, so dieses, man hat sich hingesetzt und hat man drüber nachgedacht und hat die rationale Entscheidung getroffen, ich glaube an einen liebenden Gott. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe irgendwie was erlebt in mir. Ich habe auch erlebt, dass da irgendwie eine Liebe in mein Herz gegossen wird. Irgendwie den Heiligen Geist, Gott in mir, habe ich erlebt. Und das verändert mich. Menschen erleben Gott in sich. Menschen erleben Gott als Geist der Liebe. Und Menschen erleben, dass sie dadurch verändert werden. Und Gott liebt dich genauso. Genau so. Und diese Liebe, die ist auch da, die ist jetzt gerade da. Dieser Fakt, dass Gott dich liebt, das ist jetzt gerade Realität. Und das Tolle an dieser Liebe ist, dass, auch wenn wir sie nicht immer spüren, aber dass, wenn wir sie spüren, dass, wenn wir Gott in uns erleben, dass uns das eben verändert, dass uns das auch befreien kann. Und vielleicht bist du neu in dem Spiel. Ist Gott noch irgendwie, oder du glaubst nicht an Gott, oder du hast so deine Anfragen auch an das ganze Zeug, oder bist einfach nur interessiert. Vielleicht bist du auch schon länger im Glauben unterwegs und hast aber lange das nicht mehr gespürt vielleicht. Hast lange nicht mehr dich so geliebt gefühlt. Und hast vielleicht auch lange nicht mehr darüber nachgedacht, dass du das vielleicht mal irgendwie erlebt hast oder gespürt hast. Und wenn du Hunger hast, danach, wenn du Lust hast, auch mal zu experimentieren, dann möchte ich jetzt einladen. Ich möchte nämlich für dich beten, ich möchte für uns beten. Und und das ist mir auch ganz wichtig. Meine Aufgabe auch als Pastor oder als Person, die hier predigt, ist nicht irgendwie euch von irgendwas zu überzeugen, sondern ich möchte eigentlich Raum geben für Gott, dass Gott vielleicht handelt, weil ich das auch erlebt habe und es immer wieder erlebe und das auch liebe. Wenn du Lust hast, auch dich mal vielleicht dieser Liebe auszusetzen, auch so ganz bewusst, dann möchte ich jetzt einladen, dass wir das zusammen machen. Du kannst, wenn du möchtest, so ein bisschen deine Hände offen halten. Das ist kein Zaubertrick, aber es so manchmal hilft das, mit dem ganzen Körper irgendwie so diese Haltung einzunehmen, zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie was empfangen. Du kannst auch die Augen zumachen, wenn du dich wohlfühlst damit. Und ich bete mal zu Gott. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Gott, ich danke dir so für jede einzelne Person hier. Ich danke dir, dass du jeden einzelnen von uns liebst und siehst und geschaffen hast. Und ich bitte dich so, dass du uns deine Liebe zeigst, dass wir deine Liebe spüren können. Wenn du möchtest, kannst du es auch laut oder auch leise auch beten, was ich bete. Komm, Heiliger Geist, zeig mir etwas von deiner Liebe. So ein bisschen den Eindruck, ich höre gerade so ein bisschen immer noch so die Kinder von hinten und da sind auch zwei meiner Nichten hinten. Und ich merke immer, wenn ich so eine Stimme von einer höre, dann merke ich so, wie ich innerlich so mich so freue ich muss gerade so daran denken, dass manchmal ist man so in seinem Alltag und ist alles so trubelig und man macht einfach und ist so ein To-Do nach dem nächsten und das ist so als ob Gott immer uns so hört und sich freut so, okay. Das ist mein geliebtes Kind, das manchmal Schabernack treibt. Manchmal gibt es Grund zu weinen, manchmal gibt es Grund zu lachen. Aber Gott ist da und Gott hört dich und Gott sieht dich. Und Gott liebt dich. Ich weiß nicht, was du gerade erlebt hast. Es gibt so eine klassische Unterscheidung zwischen Esoterik und Religion. Also die klassische Unterscheidung ist, Esoterik ist, was muss ich tun, um Gott zu beeinflussen? Und Religion ist, ich möchte mich beeinflussen lassen von Gott. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mit den Begriffen nicht so was anfangen, aber das ist eigentlich so eine klassische Unterscheidung. Und Gebet ist auch kein magischer Akt, sondern es ist eher so ein Sich-Hingeben vor Gott. Und wenn du nichts erlebt hast gerade, wenn es einfach nur stille Momente war, dann das ist normal. Das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich so. Vielleicht bist du enttäuscht. Ich erlebe das auch immer wieder, aber was ich auch erlebe, ist, Gott ist noch nicht fertig. Egal, ob Gott für dich irgendwie eine befremdliche Idee ist oder ob du sagen würdest, dass du schon viel mit Gott erlebt hast, Gott ist noch nicht fertig. Gott hat dir noch nicht genug gesagt, wie sehr Gott dich liebt. Und wenn du weiterbeten möchtest, auch mit dieser Haltung, wir singen jetzt noch zwei Lieder zusammen. Wenn du aber merkst, so, ich möchte eigentlich auch Gebet für mich persönlich haben, es werden gleich, also ich und Jojo stehen auf jeden Fall gleich neben dem Kreuz und werden auch für dich persönlich beten, wenn du persönliche Anliegen hast, wo du merkst so gerade, oh, das muss ich irgendwie mit jemandem zusammen beten und zusammen durchgehen. Wenn du ein Gespräch brauchst darüber hinaus, möchte ich auch ermutigen, auf Jojo oder mich zuzukommen gleich, oder du kannst es auch, du sitzt ja auf so Umschlägen, da kannst du auf dem Feedback auch schreiben, wenn du ein Gespräch möchtest oder genau, einfach, wenn du merkst, so vielleicht auch so ein seelsorgerliches Gespräch gerade, möchte ich einladen, so nutzt das. Genau. Amen.